Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heiliger Geist 2 heißt diese Predigt mal ganz unkonventionell genannt. Wir haben eine ganz kleine Predigtreihe, nur aus 2 Einheiten besteht. Friederike hat euch an Pfingsten mit hineingenommen in den ersten Teil. Da ging es um die Rede des Petrus, der nachdem der Geist auf die Jünger gekommen ist, also eine ganz gewaltige Geisterfahrung, die Jünger in Bewegung gesetzt hat und die Gemeinde gewachsen ist. Und heute wollen wir nochmal ein bisschen gucken, was bewirkt eigentlich der Heilige Geist, was bringt er in uns hervor. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in Galater 5 und ich lese uns 14 Verse und ihr könnt hier vorne mitlesen. Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Aber benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt: Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe: Wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes erben. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Ich bete. Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir es hören dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was davon heute für uns ist, wo du uns erreichen willst, wo du zu uns durchdringen willst. Und wir wollen jetzt all die Schutzpanzer und das, was uns hindert, ganz auf dein Wort zu hören, ablegen und gespannt sein, wie du heute zu uns sprichst. Amen. Drei Dinge möchte ich mit euch besprechen, die natürlich direkt aus diesem Text kommen. Und zwar drei Dinge, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Zum einen führt der Heilige Geist in Freiheit. Zum anderen gibt er uns Erkenntnis und Kraft, um Versuchung zu widerstehen. Nein, das hat nichts mit einer Leserechtschreibschwäche zu tun, die ich vielleicht habe. Wir kommen darauf, warum es sehr sinnvoll ist, das mit F zu schreiben. Und der dritte Punkt wird sein, der Heilige Geist bringt in uns gute Frucht hervor. Und wer da noch eine Merkhilfe zu braucht, ihr seht im Hintergrund FFF für alle Musiker unter uns, Forte Fortissimo oder Fortissitissimo, je nachdem, wie man so fragt, wie man das eigentlich ausspricht. Und wir haben schon in dem Poetry Slam von Emmy gehört, dass der Heilige Geist ganz leise und sanft sprechen kann. Und gleichzeitig haben wir von Friederike letzte Woche gehört, wie der Heilige Geist ganz laut und mit einem Brausen spricht. Also der Heilige Geist, der kann die ganze Klaviatur der Lautstärken sozusagen. Aber vielleicht hilft euch ja diese Assoziation 3x F, 3x Forte, um euch zu merken, der Heilige Geist führt in Freiheit, widersteht, hilft uns Versuchung zu widerstehen und bringt in uns Frucht hervor. Also, lasst uns starten. Genau, zur Freiheit. Ihr seid zur Freiheit berufen, ruft Paulus den Galatern zu. Und die Galater brauchen das, weil bei den Galatern, da geht es ein bisschen drunter und drüber, so wie eigentlich gefühlt in jeder Gemeinde, an die Paulus einen Brief schreibt, weil es hat ja einen Grund, warum er einen Brief schreibt. In der Regel möchte er Dinge klarstellen. Bei den Galatern war es so, dass es noch gesetzliche Irrlehrer gab. Also Menschen, die gesagt haben, ja, ihr seid zwar irgendwie gläubig, aber ihr müsst weiterhin das Gesetz einhalten. Ein großer Streitpunkt war zum Beispiel die Beschneidung. Da gab es Menschen in der Gemeinde in Galatien, die gesagt haben, ihr müsst euch weiterhin beschneiden lassen. Das ist nicht aufgehoben durch Jesus, macht das weiter, ansonsten seid ihr wie Paulus. Paulus, der nämlich ein Antinomist ist in den Augen von diesen Irrlehrern. Also jemand, der eigentlich predigt, macht doch, was ihr wollt. Das Gesetz ist komplett egal, verhaltet euch, wie ihr wollt. Und deshalb muss sich Paulus im Galaterbrief direkt nach zwei Seiten hin abgrenzen. Einmal muss er der Gemeinde deutlich machen, nein, das, was die Irrlehrer sagen, ist falsch, also die Lehre, die sie vertreten, ist falsch. Es kommt nicht mehr auf das Gesetz an. Und auf der anderen Seite muss er sich rehabilitieren und sagen, nein, das bedeutet aber nicht, dass das Gesetz komplett egal ist. So, und in diesem Zwiespalt oder in dieser, ja, und zwischen diesen zwei Seiten ist Paulus hier unterwegs. Ihr seid zur Freiheit berufen. Was meint Paulus hier, wenn er also von Freiheit spricht? Er meint sicherlich nicht, und das haben wir an diesen zwei Seiten gesehen, dass wir eben alles tun sollen, was wir wollen. Er karikiert hier so ein bisschen, ja, wenn ihr alles tun würdet, was ihr wolltet, dann könntet ihr euch ja sogar gegenseitig aufessen. Das ist natürlich irgendwie überspitzt formuliert und sarkastisch gemeint, aber klar, wenn wirklich alles erlaubt ist, dann kann ich auch wirklich alles tun. Und wir merken hier schon die Grenze von diesem Freiheitsbegriff, dass der immer in Konflikt kommen muss mit anderen Menschen, mit Beziehungen, die ich führe, in denen ich stehe und am Ende mit der Liebe. Und deshalb betont Paulus, die Liebe, das ist das Eigentliche und Liebe und Freiheit gehören zusammen. Liebe ohne Freiheit ist nicht denkbar, aber Freiheit ohne Liebe, die sozusagen auch die Bedürfnisse des anderen berücksichtigt, auch das ist nicht denkbar. Und so ist das, wovon Paulus hier redet, also die Freiheit, eher so gemeint, dass er sagt, ihr habt die Möglichkeit, nicht länger in Sünde gefangen zu sein. Ihr habt die Freiheit, Sünde zu widerstehen. Ihr habt die Freiheit, euch gegen Sünde zu entscheiden. Und damit das möglich ist, braucht es zwei Dinge. Zum einen muss ich ja überhaupt erstmal erkennen, was eigentlich Sünde ist. Und zum anderen brauche ich dann die Kraft, um der Sünde zu widerstehen. Also Erkenntnis und dann Kraft. Und das ist es, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Der Heilige Geist macht es möglich, dass wir Sünde als Sünde erkennen. Der Heilige Geist macht es möglich, dass wir Kraft haben, Sünde zu widerstehen. Augustin, ein Kirchenvater, hat folgendes Modell geprägt, sage ich mal. Er teilt unsere Zeit in vier Phasen ein. Es ist jetzt Latein, aber es ist nicht so kompliziert, weil man muss eigentlich nur zwei Wörter verstehen. Es gibt einmal das Posse, das bedeutet so viel wie können oder in der Lage sein. Und das Picare, das bedeutet so viel wie sündigen. Und Augustin sagt jetzt, naja, wie war denn die Situation vor dem Sündenfall? Also im Paradies, als die Menschen mit Gott in Einheit waren. Da hatte der Mensch Freiheit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Also der Mensch hatte die Möglichkeit zu sündigen. Das nennt er posse peccare. Der Mensch konnte, war in der Lage zu sündigen. Er hatte die Freiheit dazu. Nach dem Sündenfall, also als der Mensch aus dem Garten Eden verbannt wurde, haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Dadurch, dass der Mensch nicht mehr in dieser ungetrübten Gemeinschaft mit Gott lebt, ist da jetzt ein grundlegendes Problem. Ein Problem, was nicht einfach so aus der Welt zu schaffen ist. Ja, der Mensch hat gar nicht mehr die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Allein schon deswegen, weil er eben gar nicht mehr in dieser Intensität Beziehung zu Gott haben kann. Es ist das, was man vielleicht auch als Erbsünde kennt. Den Begriff hat Augustin auch geprägt. Der Mensch hat gar nicht die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel und jetzt kommt genau das, was Paulus meint, durch den Heiligen Geist, der uns zeigt, was Sünde ist und durch den Heiligen Geist, der uns die Kraft gibt, auch gegen Sünde anzukämpfen, haben wir die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Nicht grundsätzlich und immer in unserem Leben, aber wir haben die Entscheidungsfreiheit zu sagen, gehe ich das an oder lasse ich das? Darf die Sünde weiterhin Raum haben in meinem Leben oder möchte ich etwas dagegen tun? Posse non peccare, es ist möglich, nicht zu sündigen, sich gegen die Sünde zu entscheiden. Und dann macht er noch die vierte Ebene auf, das ist das, was in Zukunft ist, wenn wir bei Gott sind. Und dort ist es dann gar nicht mehr möglich zu sündigen, weil wir in der ewigen Gemeinschaft mit Gott sind. Non posse peccare, es gibt überhaupt nicht mehr die Möglichkeit zu sündigen. Ja, wir als Jünger Jesu und eben auch die Galater sind in diesem posse non peccare Zustand. Wir sind nicht mehr einfach der Sünde ausgeliefert. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir müssen nicht einfach nur Sklaven unserer Gefühle sein oder Sklaven von unseren Trieben oder was auch immer uns so steuern will. Nein, wir sind zur Freiheit berufen. Freiheit, das ist ja auch in unserer aktuellen Gesellschaft ein großer Begriff. Für manche wird vielleicht der Staat zum Freiheitseinschränker, jemand, der uns in unseren Freiheiten beschränkt. Und ich würde sagen, das ist vielleicht an manchen Stellen richtig, aber wenn wir mal in die Geschichte gucken, wie es zu anderen Zeiten war, und wenn wir mal in die Welt gucken, wie es in anderen Ländern ist, dann haben wir hier in Deutschland doch wirklich noch eine ganze Menge Freiheiten. Wir haben die Wahlfreiheit, wir haben eine Meinungsfreiheit, wir haben eine Pressefreiheit, wir haben eine Religionsfreiheit, wir haben eine Wohnortfreiheit. Also wir haben schon viele Freiheiten. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht auch eine Gefahr ist, dass diese Freiheiten uns genommen werden und dass es auch wichtig ist, für seine Freiheiten einzustehen und dafür zu kämpfen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir dankbar sein für die Freiheiten, die wir haben. Und dann kommt in dieser ganzen Diskussion um Freiheit noch ein anderer Pol dazu, der Pol der Sicherheit. Freiheit und Sicherheit wirken irgendwie wie zwei Gegensätze, wo man nicht so richtig, die man irgendwie nicht so richtig austarieren kann. Man hat das Gefühl, wenn man auf der einen Seite nachgibt, dann nimmt das andere zu und man muss sich irgendwie für eine Seite entscheiden. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen bewegt sich unser Menschsein, weil wir Menschen haben sowohl diese Sehnsucht nach Freiheit als auch die Sehnsucht nach Sicherheit. Ja, Sicherheit ist auch ein menschliches Bedürfnis. Wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind, sehnen wir uns auch nach Grenzen. Freiheit alleine macht nicht glücklich. Und ich glaube, es geht auch gar nicht. Man kann gar nicht frei von allem sein. Wir haben das eben schon gesehen an dem Beispiel, was Paulus bringt. Aber solange wir in Gesellschaft stehen, solange wir Beziehungswesen sind, und das sind wir als Menschen, können wir gar nicht grenzenlos frei sein, sondern immer nur in bestimmten Bereichen. Wir können immer nur frei von etwas sein. Frei von dem, was mich belastet. Frei von meiner Sucht. Frei von was auch immer. Ja, eigentlich ermöglicht die Grenze überhaupt erst Freiheit, weil wenn es eine Grenze gibt, gibt es auch die Möglichkeit, mich gegen die Grenze zu entscheiden. Wenn überhaupt gar keine Grenze da ist, bin ich gar nicht wirklich frei. Grenzenlose Freiheit ist daher eigentlich gar keine wirkliche Freiheit. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Es ist ein Zaun und eine Koppel. Und ich glaube, dass Jesus uns in so eine Freiheit führen will. Eine Freiheit, die auch Grenzen hat und die auch Grenzen kennt. Das sind aber Grenzen, für die ich mich entscheide, weil ich glaube, dass es gute Grenzen sind. Und weil ich darauf vertraue, dass Gott mir und meinem Leben gute Grenzen setzen will. Also nicht Begrenzung aus Zwang, sondern aus einer Freiheit heraus, dass ich mich für diese Grenzen entscheide. Und dann ist es ja auch wichtig, wie ich mit diesen Grenzen umgehe. Ich kann die ganze Zeit am Rand dieser Koppel lang gehen und immer nach drüben gucken und gucken, oh, was ist denn da und vielleicht ist das Gras da schöner und irgendwie, wo ist denn das nächste Loch im Zaun, wo ich mal durchgehen kann. Ja, das wäre so der Blick nach außen aus diesem umzäunten Bereich. Aber ich kann genauso gut auch einfach mich in diesem Bereich bewegen, mich freuen an dem, was ich in dem Bereich habe und meine Blickrichtung immer wieder auf die Mitte gerichtet zu haben, wo Jesus ist. Jesus wohnt in der Mitte dieses Freiraums. Und ich möchte euch einladen, ich habe das auch jetzt mittlerweile schon so seit 5 Jahren zu einem meiner wichtigsten Gebete gemacht, dass ich Gott immer wieder bitte, dass er mich in so eine Freiheit führt. Eine gesunde Freiheit. Dass er mir zeigt, wo Verhärtungen in meinem Leben sind, wo ich Korrekturbedarf habe, weil ich festgefahren bin in theologischen Positionen oder in Zwängen. Und vielleicht auch frei von Extrazäunen zu werden. Auch das sieht man hier in diesem Bild. Ne? Da oben ist so ein Doppelzaun. Wir sind, glaube ich, manchmal ganz gut da drin, so wie die Pharisäer damals, so Extrazäune einzuziehen, die die Freiheitsgrenze noch ein bisschen kleiner machen, aus Schutz. Ne? Damit ich vielleicht gar nicht überhaupt zu dieser zweiten Zaunreihe komme. Da ist ja immerhin noch die erste Zaunreihe im Weg. Ich glaube aber, dass diese Extrazäune am Ende aus einer Angst heraus aufgebaut sind und aus einer Blickrichtung, die nach außen guckt, die ständig die Grenze in den Blick nimmt und nicht nach innen fokussiert ist. Ja, der Heilige Geist schenkt uns wirklich Freiheit, wenn wir ihn darum bitten und das nicht nur in meinen persönlichen Einstellungen, sondern auch in Formen. Wen der Heilige Geist ergreift, der kann nicht anders, als sich zu bewegen. Veränderung darf sein. Der Heilige Geist ist ein Veränderungsmotor. Es ist leichter und vielleicht auch manchmal natürlicher, sich auf seine Sicherheiten zu verlassen. Aber die Freiheit im Heiligen Geist, die gibt es nur mit Vertrauen. Und deshalb, ja, lasst uns beten um Freiheit. Lasst uns beten, dass Gott unsere Härte aufdeckt und uns in Freiheit führt. Wir kommen zur Versuchung. Und es ist ein bewusstes Wortspiel, weil ich glaube, dass die Ferse ziemlich gut zur Versuchung passt. Ihr seht hier natürlich das Bein von Achilles, was könnte es anderes sein? Achilles, griechische Mythologie, jemand, der als Kind der Ferse festgehalten wurde und dann in den Unterweltfluss Styx eingetaucht wurde, was ihn unverwundbar gemacht hat. Eben bis auf die Achillesferse. Ne? Bisschen blöd. Wird ihm dann am Ende auch zum Verhängnis. Und so ist die Achillesferse auch heute in unserem Sprachgebrauch. Dafür wird verwendet, was mich eigentlich zu Fall bringt. Ne? Wo irgendwie meine Schwachstelle ist, mein Wunderpunkt. Und deshalb passt die Ferse eigentlich sehr, sehr gut zur Versuchung. Und Paulus, Paulus, der nimmt hier jetzt nochmal eine ganz detaillierte Abgrenzung zu diesem Vorwurf der Gesetzlosigkeit vor. Also wir sind jetzt in diesem zweiten Teil, wo er dann am Ende diesen Lasterkatalog aufzählt. Nein, das Gesetz ist wichtig, das hat Relevanz, wie ihr euch verhaltet. Es ist nicht einfach egal, was ihr tut. Paulus macht hier einen Gegensatz auf. Er beschreibt auf der einen Seite das Fleisch und auf der anderen Seite den Geist. Das Fleisch, die menschliche Natur, die im ständigen Kampf steht mit dem Geist. An anderer Stelle sagt er, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, der Mensch ist verantwortlich für das, was er tut. Es ist nicht leicht, dem zu widerstehen, was mich versuchen will. Aber wir haben die Wahl. Posse non peccare. Es ist möglich, sich gegen die Sünde zu entscheiden. Wir sind nicht einfach dem Leben ausgeliefert. Und deshalb kann Paulus sagen, dass nicht gottgewolltes Verhalten auch Konsequenzen hat. Ja, es führt nicht in das Reich Gottes. Das sagt er am Ende von dieser Aufzählung. Wer solches tut, der kann nicht in das Reich Gottes kommen. Und da müssen wir, glaube ich, schon mal schlucken und irgendwie merken, boah, diese Liste war lang und da waren viele Dinge drin, die durchaus auch, denke ich mal, auf den einen oder anderen und auch auf mich zutreffen. Wir alle haben doch unsere Kämpfe, wir alle kennen das, wo unsere menschliche Natur uns wieder besiegt und überwiegt und wir fallen. Gibt es da Hoffnung für uns oder ist es eigentlich aussichtslos? Ja, Paulus schlägt hier einen ernsten Ton an. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass er sich hier verteidigen muss und dass er eben nochmal klar machen muss, nein, das Gesetz ist nicht egal, aber es ist auch Warnung. Es ist ein Spiegel für unser Verhalten. Es ist etwas, was wir durchaus an uns ranlassen sollten. Ja, es erinnert uns vielleicht daran, dass wir in bestimmten Bereichen faule Kompromisse geschlossen haben. Dass wir uns mit Sünde arrangiert haben, dass wir uns damit zufrieden geben. Paulus kennt die Macht der Sünde. Er weiß auch, dass wir immer wieder fallen. Aber es ist ihm ernst mit der Sünde und mit dem, was sie für Konsequenzen hat. Und gleichzeitig ist eben Sünde bei Paulus nicht so sehr eine einzelne Tat. Ja, der Lasterkatalog ist ein gutes Indiz dafür, was Gott nicht will. Aber eigentlich ist das Problem der Sünde eine Beziehungsstörung. Und so ist ja auch, dass wir gerecht werden, dass wir gerettet werden, nicht eine Tat von uns, die wir irgendwie tun könnten, sondern es ist Beziehung. Wir werden gerettet, weil wir mit Gott in Beziehung sind. Der Glaube macht gerecht. Und deshalb ist die angemessene Antwort auf das Fallen schon auch eine Beschämung, aber vor allem der Blick auf Jesus. Und die Frage, wie kann eigentlich der Geist in uns mehr Raum gewinnen? Wie kann ich mich eben auf die Mitte ausrichten? Das ist die Frage. Sigmund Freud hat ein Modell der Psyche entwickelt, wo er eigentlich genau diesen Kampf, den wir haben, beschreibt. Natürlich müssen wir als Theologen ein bisschen vorsichtig sein, die Darstellung ist auch spannend, ne? Also hier die beiden, so der Engel und der Teufel, der irgendwie auf meiner Schulter sitzt und mir ins Ohr flüstert, was ich denn tun soll und ich muss mich dann als Mensch entscheiden. Aber das, was Freud hier gut darstellt, ist dieser innere Kampf, den wir Menschen haben. Bei Freud ist es ja so, er beschreibt das Es, was sozusagen meine Triebe und meine Bedürfnisse sind, die auf der einen Seite sind und auf der anderen Seite gibt es das Über-Ich, das ist sozusagen mein Gewissen, meine Moralvorstellung. Und die haben regelmäßig Konflikt miteinander. So, und das Ich ist irgendwie dazwischen und muss das immer ausloten und sagen, boah, was ist da eigentlich los? Paulus spricht ja von einem Kampf zwischen der menschlichen Natur und dem Geist. Und er spricht nicht vom Teufel, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier den Teufel nicht ganz außer Acht lassen. Nicht, weil wir ihn als Ausrede benutzen, weil wir sagen, boah, wir haben als Menschen keine Verantwortung, das ist alles der Teufel, der das irgendwie in uns bewirkt. Aber wenn wir von Versuchung reden, dann ist der Teufel, glaube ich, relevant. Ja, es ist nicht so ganz leicht auseinanderzuhalten, was jetzt wirklich mein böser menschlicher Wille ist und was irgendwie der Teufel in mir hervorbringt. Aber ich glaube, der Teufel wird vor allem da relevant, wo es um den Umgang mit der Versuchung geht. Ja, da, wo er mich bewusst konfrontiert und in Situationen führt, wo mein menschlicher Wille anspringt und das als eine persönliche Versuchung wahrnimmt. Der Teufel ist bemüht, uns Reizen auszusetzen und in Versuchung zu führen. Und dann hat der Teufel großartige Entmutigungsstrategien. Ja, er sagt uns zum Beispiel solche Dinge wie, es macht eh keinen Sinn, gegen die Sünde anzukämpfen, weil du wirst eh wieder fallen. Es ist nicht wert, es ist viel zu viel Kraft, lass es. Oder sich mit der Situation zufrieden zu geben und Ausreden zu finden. Der Teufel redet ein, es ist gar nicht so schlimm, es machen eh alle. Oder man findet sogar Möglichkeiten, um das eigene Verhalten zu rechtfertigen. Ich glaube, entscheidend ist in diesem ganzen Thema Versuchung, dass wir mit diesen Versuchungen eben nicht alleine bleiben, weil das ist das, was der Teufel auch gut beherrscht, uns zu isolieren, uns einsam zu machen. Es ist wichtig, auch kleine Siege zu feiern in dem Bereich der Versuchung, Etappenziele zu feiern und dann vor allem auch mit Niederlagen nicht alleine zu bleiben. Weil ganz oft haben wir dieses Bild, dass wenn Dinge klappen, dann ist Gott dafür verantwortlich, auch in Gemeindearbeit. Und wenn Dinge schieflaufen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Also wir schreiben so die Erfolge Gott zu und das, was irgendwie schlecht läuft, da sind wir dann für verantwortlich. Das ist ein schiefes Bild, ja. Wir sind mit dem Geist Gottes unterwegs, der Geist Gottes kämpft mit uns gemeinsam, auch wenn es vielleicht manchmal am Teamzusammenhalt hapert. Aber Gott und ich gewinnen und Gott und ich verlieren. Der dritte Punkt zur Frucht. Ich habe euch die 9 Früchte hier nochmal aufgeschrieben. Und das Spannende ist, dass diese Frucht oder der Begriff der Frucht genau eigentlich im Gegensatz steht zu dieser anderen Liste. Wir haben ja eigentlich 2 Listen. Das eine ist diese Liste der Laster, die wird auch Werke der menschlichen Natur genannt. Und das andere ist hier die Früchte oder der Ertrag des Geistes. Und hier wird das andere von Paulus' Abgrenzung deutlich. Ja, die Werke, das ist das, was der Mensch irgendwie tun kann, wofür er verantwortlich ist, was er hervorbringt. Aber der Begriff der Frucht, der meint was ganz anderes. Der meint, dass Wachstum passiert, ohne dass ich etwas dazu kann. Es ist keine eigene Anstrengung, die diese Frucht hervorbringt. An anderer Stelle sagt Paulus, Wachsen, das schenkt der Herr. Und manchmal sind Werke und Früchte gar nicht so wirklich voneinander zu unterscheiden, weil sie von außen sehr ähnlich aussehen. Aber dahinter steht ein ganz anderes Mindset. Nicht erst das Gesetz und dann der Glaube, sondern der Glaube bringt mit sich das Gesetz. Der Glaube lädt dazu ein, sich eben diesem Rahmen anzuvertrauen. Nicht der Rahmen ist das, was die Sicherheit gibt, oder das, was sozusagen die Voraussetzung ist, sondern das, was danach kommt. Der Geist erfüllt mich und gibt mir die Freiheit, mich für diesen Rahmen zu entscheiden. Und wir könnten jetzt diese einzelnen Früchte ein bisschen durchgehen und einen Fruchtcheck durchführen, also uns fragen, welche Früchte sind denn eigentlich in unserem Leben schon so vorhanden und wo mangelt es? Und das dürft ihr gern vielleicht mal in einer Kleingruppe oder so machen, diese Woche oder wie auch immer. Ich möchte euch kurz eine Erklärung der einzelnen Früchte so ein bisschen bieten, und zwar von Kindern. Ich fand das ganz süß, als ich das gefunden habe. Die gehen die Früchte nacheinander durch. Manche Tonqualität ist nicht ganz top, aber ich fand es süß und deshalb wollte ich euch das nicht vorenthalten.
Hallo, meine Frucht des Heiligen Geistes und meine Begriff, welchen ich euch umschreiben möchte, ist das Gefühl, wenn man lächelt oder ein Lächeln geschenkt bekommt, fröhlich ist und einfach das Leben genießt. Schönes Pfingstfest!
Theresa, ich hab dich sowas von gerne. Ich dich auch. Ich hab dich auch ganz, ganz, ganz gerne. Und ich schenke dir mein Herz.
Danke, du bist so süß. Du bekommst auch mein Herz. Komm, lass dich drücken.
Das Gegenteil von Krieg, in Ruhe leben, alle vertragen sich, keiner streitet, keine Waffen. In Harmonie leben, man kann mit Sicherheit außer Haus gehen.
Ich gehe spazieren oder irgendwo. Ich treffe einen Freund, Oma, Opa oder egal, ganz egal. Und dann sage ich Hallo, Hallo. Und dann spreche ich mit meinem Freund ganz nett. Generell mit allen Leuten nett. Sehr nett.
Die was ich beschreiben will, ist zum Beispiel Gott. Es war Jesus. Man sollte es in der Ehe sein. Auch in der Freundschaft. In der Schule. Sich selbst. Im Beruf. Und wer es im Kleinen ist, dem wir Großes anvertraut werden.
Die Frucht, die was ihr beschreiben will, ist von Heiligen Geist und sie hat.
Hallo? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das stimmt nicht. Lass in Ruhe! Du gehst mir an! Okay? Sei gut leise!
Ursprung allen Lebens und mit Jesu Tod am Kreuz hat er die Welt erlöst. Gott ist gütig.
Der Heilige Geist zeigte sich an Pfingsten zum ersten Mal den Jüngern. Er wurde an diesem Tag von Gott geschickt.
Ja, das sind, ich vermute mal Schweizer, Kinder, die uns die Frucht oder die Früchte des Geistes erklären. Ja, man kann sich ja tatsächlich fragen, wenn man eben diese Begriffe sieht, was ist eigentlich genau der Unterschied? Ne? Und man kann da jetzt im ganz Kleinen drüber nachdenken und sagen, boah, dieser Begriff hat die und die Nuance und der meint das. Ich glaube, dass es gar nicht so entscheidend ist, was jeder einzelne Begriff meint, sondern dass es eher eine Liste ist, die uns eine Richtung vorgibt, so wie eben auch bei den Lastern. Also es gibt sicherlich da auch noch Begriffe, die ich ergänzen könnte. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt von einem Freund eine Liste anfertige und sage, der ist ehrlich, der ist loyal und der ist treu. Ja, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen diesen drei Begriffen? Man kann sicherlich Nuancen feststellen, aber am Ende ist es doch nicht trennscharf, weil sich die Begriffe auch in der Bedeutungsebene überschneiden. Und so ist es teilweise auch bei den Begriffen, die haben im Griechischen eigentlich nahezu die gleiche Bedeutung. Genau. Aber trotzdem ist es sicherlich lohnenswert, sich damit nochmal zu beschäftigen. Wenn wir uns über Veränderungen Gedanken machen, also eine Frucht, die irgendwie entsteht, dann ist es ja so, dass wir Veränderungen nicht so sehr wahrnehmen, wenn wir Menschen jeden Tag sehen. Dann nehmen wir gar nicht wahr, wie ihr Haar zum Beispiel wächst. Aber wenn wir einen Menschen nach mehreren Jahren wiedersehen und der hatte vorher ganz kurze Haare und am Ende ganz lange, dann fällt uns diese Veränderung natürlich sofort auf. Und ich glaube, so müssen wir auch denken, wenn wir über die Früchte des Geistes in unserem Leben uns Gedanken machen wollen. Dann ist es vielleicht auch manchmal hilfreich, sich gestern anzugucken, aber vor allem ist es hilfreich, sich mal vor Augen zu führen, wie war ich eigentlich vor 5 bis 10 Jahren? Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Welche Früchte hat Gott in mir zum Wachsen gebracht? Bei mir ist definitiv Liebe zu den Menschen, die in den letzten 10 Jahren gewachsen ist. Ich glaube, vor 5 bis 10 Jahren wolltet ihr, oder sagen wir vor 10 Jahren, da wolltet ihr mich nicht kennenlernen. Und meine Lehrer hatten auch nicht so viel Freude, das muss man schon sagen. Genau. Und gleichzeitig ist ja die Frage danach, wo gibt es auch Ausbaupotenzial? Also wo merke ich, diese Früchte sind noch nicht so stark vorhanden? Und bei mir ist es, wenn ich so es angucke, schon auch die Freude. Weil ich, glaube ich, oft Glaube ein bisschen auch als Pflicht empfinde. Das hat sicherlich auch was mit meinem Beruf zu tun, erstmal. Aber sicherlich auch mit einer stark ausgeprägten Frucht der Treue. Also einer Beständigkeit und einer, ich will da dranbleiben. Und da wünsche ich mir manchmal vom Heiligen Geist mehr Freude. Durchaus in meinem Glaubensleben, in meinem Alltag. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ich habe vorhin gesagt, ich kann eigentlich nichts für die Frucht machen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich doch eigentlich mehr Freude haben will? So sage ich dann ganz verbissen, ich will mehr Freude oder ich bin jetzt einfach freudiger. Kann klappen, ich glaube, aber am Ende ist es nicht so. Ne? Wir könnten jetzt wieder der Gefahr aufsitzen und das ist ja genau der Vorwurf, den Paulus bekommt, dass wir überhaupt nichts tun können und auch nichts tun müssen, aber das sind falsche Alternativen. Es braucht beides. Ja, wir sind gerecht allein aus Glauben, aber das bedeutet nicht, dass wir dann nichts mehr tun sollen, beziehungsweise alles weiterhin so tun können, wie wir es vorher getan haben. Ich kann zwar nicht das Wachsen der Früchte beeinflussen, aber ich kann ihnen die richtigen Voraussetzungen geben. Das Wachsen mache ich nicht, aber ich kann für das richtige Klima sorgen. Ich kann den Nährboden bei und in mir bereiten. Und deshalb hier die Frage, wie kann ich mich auf Gott ausrichten? Oder was ist eigentlich das, was mich davon abhält, mich auf Gott auszurichten? Was sind meine Prioritäten? Wie bestelle ich meinen Boden? Mit was setze ich mich aus? Was lasse ich an mich ran? Was lasse ich mein Leben bestimmen? Was schaue ich mir an? Mit welchen Menschen verbringe ich meine Zeit? Es ist die Frage danach, ob ich überhaupt bereit bin, dass der Heilige Geist in mir etwas verändern darf. Dass ich überhaupt offen dafür bin, dass Veränderung stattfinden kann, dass ich bereit bin zu vertrauen. Ja, vielleicht sogar bereit bin zu kapitulieren und zu sagen, Heiliger Geist, mach, wirke du an mir. Und es ist die Frage danach, ob ich Menschen habe, die mir Feedback geben, die mir auch sagen, boah, da in diesem Lasterkatalog, da nehme ich bei dir das und das wahr, nicht um mich bloßzustellen, sondern um mich voranzubringen. Auf welche Werke des Fleisches falle ich immer wieder hinein? Ja, ich wünsche uns, dass die Sehnsucht nach Gott in uns Raum gewinnt, dass wir ihr Raum geben, dass wir dem Geist die Türen unseres Herzens öffnen, dass er unsere Priorität, unser Fokus ist und dass er uns in Freiheit führt, in eine Freiheit, die uns die Möglichkeit gibt, Versuchungen zu widerstehen und in der Früchte wachsen können. Das ist es, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Er führt in Freiheit, er gibt Erkenntnis und Kraft, um Versuchungen zu widerstehen und er bringt gute Früchte hervor. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
An der Stelle ist es bei uns üblich, uns mitzuteilen, gegenseitig Zeugnis zu geben, von unserer Hoffnung zu reden, aber auch ganz konkret vielleicht Gebetsanliegen, wo wir dann auch zusammen ins Gebet gehen, vielleicht das ein oder andere loszuwerden. Ich lade euch ein, kurz das Handzeichen, dann komme ich vorbei. Wenn das nicht der Fall ist, doch. Friederike.
Ja, ich habe zwei was, und zwar möchte ich erstmal was vom Pluskreis erzählen. Wir hatten nämlich dieses Wochenende gemeinsam Zeit verbracht in Sau-Sedlitz bei Delitzsch und haben uns mit dem Buch Jona beschäftigt. Wir hatten eine gesegnete Zeit und haben auch gespürt, dass der Heilige Geist gewirkt hat. Ja, und das andere ist, nächsten Sonntag ist ja der Parkgottesdienst und da werden noch Kindermitarbeiter gesucht für das Kinderprogramm. Also wer da Lust hat, der kann sich gern bei mir oder mal, die ist zwar nicht da, aber ja, einfach melden.
Vielen Dank. Richard, ich komme weg.
Ich hatte vor zwei Wochen ja um Gebet gebeten für mein Examen und ich habe es jetzt so gut geschafft. Also morgen ist die letzte Klausur und ich kann einfach berichten, dass der Heilige Geist mich da wirklich sehr durchträgt und befähigt, mir wirklich sehr viel Ruhe und Frieden schenkt einfach, dass ich wirklich da sehr getragen bin und ja, da gerade die Energie hatte, jetzt auf die Pluskreis-Freizeit spontan zu fahren und da aufzutanken. Also es ist irgendwie trotz der Schwere der Zeit gerade eigentlich eine gesegnete und getragene Zeit.
Vielen Dank fürs Teilen. Ja, ich will noch, wenn nichts anderes ist, noch die Geburtskinder ansagen und ich freue mich ganz sehr über die Friedlinde Kretschmar, den Antoine von Pouillet und den Gunnar Zolt, die Geburtstag hatten aus unserer Gemeinde. Ich freue mich immer wieder, jung und alt oder ältere zu beglückwünschen über ihr neues Lebensjahr. Bin dankbar, dass ihr in unserer Gemeinde seid, von denen, wo wir es jetzt wissen. Wenn ihr sagt, hey, ich hatte auch Geburtstag, so ein schönes Sommerkind und keiner sagt mich an, dann lasst mich das wissen. Ich gebe das dann gern weiter an den Michael Fischer, der das bei uns sozusagen hinterlegt und wir dann wissen, wer wann wie Geburtstag hat. Ich habe noch eine ganze Reihe eigentlich an Gebetsanliegen, wo so viele Dinge eigentlich passieren in unserer Gemeinde. Wir merken das dann auch bei den Ansagen. Also da geht es einmal darum, dass es immer so ist, dass wir jung und alt haben und es auch nicht immer für jeden möglich ist. Umso älter er wird oft auch, dass er gar nicht mehr den Gottesdienst so einfach besuchen kann. Auch das ist ein Gebetsanliegen immer wieder. Da, wo Leute krank sind, wo sie schwach sind und ganz konkret auch für das Hoffnungsfestival, da werden wir dann gleich noch mehr dazu hören, wo schon viele Vorbereitungen laufen, aber auch wo nächste Woche genau Mitarbeiterkreis ansteht, wo wieder Entscheidungen getroffen werden, wo es auch um den Morgengottesdienst geht. Also ihr merkt viele, viele Ebenen. Und dann noch so die ganz globale Geschichte, die wir auch in den Medien mitkriegen, wo Israel gerade, ich sage immer so, der Zeiger der Welt sich irgendwie weiter dreht und ja, viele Dinge einfach besorgniserregend sind und wo man auch ganz konkret Gebet braucht. Und trotzdem dürfen wir auch Danke sagen, eben was wir gerade gehört haben für unsere Geburtstagskinder, aber auch für die Pluskreisfreizeit oder für den Richard, wo wir merken, Gebet ist nicht einfach ein hohl ausgesprochenes Wort, was einfach so im Raum schwebt, sondern das ganz konkret Auswirkungen hat auf unser Leben. Und weil wir eben nicht nur Gemeinde in Leipzig sind und hier so viele Dinge passieren und auf dieser Welt, gibt es noch was dazwischen und zwar in Sachsen gibt es noch viele andere Gemeinden und zwar haben wir ein Gebetsheft und da haben wir jetzt die Woche 25 schon quasi Halbzeit so fast und denken an den Bezirk Lengenfeld. Könnt ihr vielleicht einblenden, dass, falls ihr nicht wisst, wo das liegt, dass man das sieht. Die sind auch ganz schön herausgefordert, die haben nämlich wieder eine erneute Vakanz und ja, merken, dass sie da getragen sind, danken auch dafür, aber brauchen dann natürlich immer wieder Wegweisung von Gott. Und auch das, glaube ich auch, weil das bei uns noch nicht so lange her ist, glaube ich, ist es auch gut, das mitzutragen in gewisser Weise. Und weil es so viel ist, fange ich am besten an mit Beten und wir bleiben dazu sitzen. Und im Anschluss wollen wir zusammen das Vaterunser beten. Großer Gott, ich danke dir, dass du uns kennst und liebst. Und ich danke dir so sehr, dass wir Geburtstagskinder haben in unserer Gemeinde, die genau das auch im Lebensjahr so über sich aussprechen können, dass du ihnen begegnet bist, dass du ihnen Liebe gebracht hast in ihr Leben. Ich bitte dich, dass sie das auch im neuen Lebensjahr wieder erleben, dass sie neue Schritte gehen und wie wir das heute gehört haben, dass sie auch rückblickend sehen können, hey, da ist Frucht entstanden, da ist was gewachsen, was vorher noch nicht da war, was du geschenkt hast. Ja, du siehst, wo wir auch dieser Gemeinde Dinge wachsen sehen, wo wir auch staunen, wo du Dinge schaffst, die vorher noch nicht so da waren, die aber ganz neu für uns sind, die vielleicht auch manchmal überraschend sind, wenn man das dann mit einmal feststellt. Ich danke dir so sehr, dass Herrn Ruben hier seinen Platz so gefunden hat und dass wir auch als Gemeinde wachsen an ganz vielen Stellen. Und du siehst auch, wo uns das herausfordert oder wo wir immer wieder auch gucken, dass wir alle im Blick haben. Du siehst unsere älteren Geschwister, du siehst viele Leute, die gern einfach ja, fit wären, die einfach hier im Gottesdienst sein wollten, einfach dabei sein wollen, mittun wollen. Und das geht nicht so einfach. Ich bitte dich, dass du ihnen nahe kommst, dass du uns auch nicht darüber definierst, von dem, was wir tun, sondern von dem, was wir in dir sind. Ich bitte dich, dass wir auch das als Gemeinde einander zusprechen können, dass wir in dir durch deinen Geist ja, ganz Großes tun und das nicht immer das erste sichtbare Mitarbeiten sein muss. Ich bitte dich, dass du uns dazu alle bewegst, dass wir ins Gebet gehen, dass wir eine betende Gemeinde sind. Du siehst, das brauchst ganz besonders in dieser Zeit, dass wir das Erste, was wir tun, früh beten. Das Letzte, was wir tun, ist beten und das immer und immer wieder in unserem Herzen einfach den Raum findet. Ich bitte dich so sehr, dass es uns recht fällt, dass du uns Freude schenkst, daran mit dir zu reden und dass du uns auch Glaube schenkst, dass wir nicht einfach irgendwas reden, irgendwas daherplappern, sondern dass wir ganz konkret mit dir ins Gespräch gehen und uns auch freuen und auch die Zuversicht haben, dass unser Gebet Auswirkungen hat auf diese Welt, diese Gemeinde, auf unseren Charakter, aber auch auf die Menschen, die uns umgeben, die wir vielleicht vor Augen haben, die wir fürs Hoffnungsfestival einladen wollen, die wir die ganze Zeit schon in unserem Herzen bewegen, wo wir uns doch wünschen, dass du die Augen öffnest. Auch das können wir nicht. Wir können nicht Menschen bekehren, wir können nicht Menschen einfach von dir überzeugen und übermannen. Herr, ich danke dir, dass wir aber einladen können, dass wir erleben können, wenn du Menschen ansprichst. Und ich bitte dich, dass wir das erleben und ich bitte dich, dass wir den Boden dafür vorbereiten hier in dieser Gemeinde, aber eben auch an so besonderen Tagen wie eben dem Hoffnungsfestival, wo wir genau diesen Boden dafür so bereiten wollen, dass Menschen von dir hören und dass Menschen mehr von dir hören wollen. Ich bitte dich so sehr, dass du uns da alle gebrauchst. Du siehst die vielen Leute, die daran involviert sind. Du siehst das Kernteam, du siehst die Herausforderungen, die da sind. Ich will dich bitten, dass du uns Freude schenkst. Genau das, was Herrn Ruben auch gesagt hat, dass das die Freude am Herrn ist, unsere Stärke. Und ich bitte dich, dass das ja wirklich so mit uns schwingt. Auch das können wir nicht erzeugen, das können wir nicht einfach so erpressen. Aber ich danke dir, dass wir dir das sagen können und dass du diese Freude schenken möchtest. Ich danke dir, dass das uns prägt, das Gespräch mit dir. Und du siehst, wo wir auch ratlos sind, wo wir manchmal gar keine Worte finden, weil wir gar nicht verstehen, was abgeht, auch in dieser Welt. Du siehst dein Volk, du siehst da, wo es angegriffen wird, du siehst aber auch da, wo es sich irgendwie verteidigt oder wo es vielleicht auch Dinge tut, die wir auch nicht verstehen. Ich bitte dich so sehr, dass du uns deinen Plan immer wieder zeigst, dass du uns in deinem Wort auch zeigst, was es bedeutet, dein Volk so leiden zu sehen, weil es auch dich nicht erkennt. Ich bitte dich so sehr, öffne du ihnen die Augen, zeig du ihnen, wer du bist, dass du der Heiland bist und dass du ihr Retter bist. Bitte mach du das auch in uns, dass wir da einstehen als deine Kinder, zu den Eigentlichen, die du berufen hast, immer wieder zu beten, Herr, dass du sie anrührst, dass du ihnen begegnest und dass du diese ganze Not und dieses ganze Elend dazu führst, dass du verherrlicht wirst. Herr, du siehst, dass uns da oft die Worte fehlen und ich bitte dich, dass du uns auch dieses Gebet, was wir vielleicht schon so oft gesprochen haben, was wir irgendwie alle kennen, dass du das ganz neu uns auch nochmal bewegst und auch diese Worte wirklich von deinem Geist sind. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hoffnungsfestival, dazu habe ich schon was gesagt. Wir wollen noch was dazu sehen.
Damit Menschen in deinem Ort Jesus kennenlernen, haben wir von ProChrist Hoffnungsfestival entwickelt. Am letzten Wochenende im Mai und im August 2025 habt ihr als Gemeinde oder Freundeskreis die Möglichkeit, euer eigenes Hoffnungsfestival zu feiern. Als Gemeindefest rund um eure Kirche oder als Nachbarschaftsfest im eigenen Garten. Ihr gestaltet nach euren Möglichkeiten Aktionen und Stände für die ganze Familie. Von Hüpf- und Kinderschminken bis zu Currywurst und Waffeln. Seid kreativ! Wir unterstützen euch 4 Tage lang mit Livestreams. Tagsüber seid ihr ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und interessanten Trinken. Ab 18.30 Uhr erwartet eure Gäste eine bunte Session. Mitreißende Musik, kreative Kunst und glaubhafte Geschichten, wie Jesus Hoffnung schenkt und im Alltag erlebbar ist. Mit dabei sind unter anderem Samuel Koch, Johannes Mickenbecker, Deborah Rosenkranz, Andreas Boppert, Sibylle Beck, Matthias Clausen und Judy Bailey. Parallel sendet ProChrist in Zusammenarbeit mit Camissio ein begeisterndes Kinderprogramm. Um euch bestmöglich zu unterstützen,